Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode des Podcasts Gesundheitswissen kompakt. Heute werfen wir einen Blick auf ein Thema, das in unserer modernen Welt zunehmend an Bedeutung gewinnt, die digitale Entgiftung. Das ist ein Trend, der uns dazu ermutigt, bewusster mit unserer Online-Präsenz umzugehen und eine gesunde Balance zu finden. Denn die digitale Welt rund um Internet, Social Media und Smartphone bereichert unser Leben zweifelsohne, jedoch bringt sie auch eine Flut von Ablenkungen und Stress mit sich. Wie man die digitale Entgiftung angehen kann, darüber spreche ich heute mit Psychotherapeutin Franziska Pollmecher. Herzlich willkommen, Franziska.
Hallo.
Was bedeutet denn Digital Detox und warum wird es immer wichtiger?
Digitale Entgiftung bedeutet ja im Prinzip so der bewusste Verzicht auf digitale Technologien wie Smartphone und Computer, soziale Medien und das so für einen bestimmten Zeitraum oder eben auch, es gibt auch mittlerweile Urlaube, die man machen kann, ohne irgendwelche Medien zu benutzen.
Da wird das WLAN abgeschaltet, die mobilen Daten, das Smartphone wird weggelegt, ausgeschaltet.
Genau, sogenannte Retreats, und die kann man entweder oben irgendwo auf den Bergen machen, wo sowieso nicht so viel Empfang ist, oder es gibt auch Yoga-Retreats, wo solche Medien erstmal generell auch einfach nicht angesagt sind.
Welche Rolle spielen denn heutzutage die digitalen Medien im täglichen Leben?
Ich denke, eine sehr große Rolle. Ich glaube, wir können uns alle gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie es ohne irgendwelche digitalen Medien wäre. Wir kommunizieren darüber, nur schnell mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben, eine E-Mail schicken. Es geht ganz schnell, ganz unkompliziert. Wir bekommen unsere Informationen darüber, Nachrichten. Und auch in der Arbeit und Schule sind eigentlich digitale Medien überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also wir sitzen alle vorm Computer wahrscheinlich mehr oder weniger, um unsere Arbeiten zu verrichten, und auch in der Schule die Online-Plattform. Gerade mit Corona hat sich das natürlich noch mal mehr verfestigt, dass auch in den Schulen viel mehr online gearbeitet wird. Wir bekommen die Musik, Filme, alles über digitale Medien. Wir bilden uns im besten Fall auch darüber weiter. Wir machen Online-Kurse und wir shoppen, wir gehen einkaufen, wir machen Online-Banking. Wir können sogar unsere Partner mittlerweile online uns aussuchen. Also du siehst, es hat einen riesengroßen Bereich. Das hat natürlich viele Vorteile. Ja, also wir können viel damit machen, und es hat aber auch die Nachteile, dass wir immer irgendwie verfügbar sind, dass wir alles erfahren, und das ist auch nicht immer gut, und es kann ein großer Stress entstehen dadurch.
Gerade mit den sozialen Medien, ne, wenn man sich das überlegt, welche Rolle soziale Medien mittlerweile einnehmen, das ist ja auch schon eine übergeordnete Rolle, ne? Also ich meine, wer kennt es nicht, kaum hat man eine freie Minute, egal ob in der Mittagspause, beim Warten an der Supermarktkasse oder auch ganz häufig zwischendurch, selbst teilweise auf der Toilette, ne? Das ist zack, Handy raus, gucken, was geht los bei Facebook, Instagram, TikTok und Co. Und Studien sagen ja auch, bis zu 200 Mal gucken die Menschen heutzutage auf das Handy. Ich kann mir schon vorstellen, dass das extremen Stress auch für den Kopf bedeuten kann.
Ja, total. Also man sagt so im Durchschnitt, nehmen Erwachsene so circa 3 Stunden am Tag das Handy in die Hand und Jugendliche sogar 5 Stunden. Ich denke, es liegt auch ein bisschen daran, was haben wir für eine Jahreszeit. Ne? Im Winter und Herbst werden digitale Medien noch häufiger genutzt als im Frühling und Sommer, wenn man dann doch mal rausgehen kann. Und es ist eben dieses, ich kann dort alle Informationen bekommen, ich kann immer auf dem neuesten Stand bleiben, aber es gibt auch dann die Schwierigkeit, ich vergleiche mich ganz oft so, ne, mit den Sachen, die mir gezeigt werden. Und das sind ja oft, also ne, welche Bilder sind denn noch unretuschiert? Wir sehen schöne Menschen ohne Falten, mit den besten Figuren. Das ist gerade für junge Menschen oder Menschen, die sich leicht beeinflussen lassen, sehr schwierig, denn die haben oft das Gefühl, sie sind nicht gut genug und es muss verbessert werden. Oder dort werden Familien und Paare gezeigt, die immer glücklich sind, die die schönsten Urlaube haben. Und das kann natürlich auch zu großem Stress führen. Dazu kommt noch die Gefahr von Cybermobbing. Also auch hier, ich werde über digitale Medien wie WhatsApp oder irgendwelche Instagram-Plattformen angeschrieben. Es ist was anderes, als dem Menschen gegenüberzustehen. Ne? Wenn ich jemanden in die Augen gucken muss und sagen muss, du bist eine blöde Kuh, fällt mir das wahrscheinlich schwerer, als wenn ich jetzt das einfach schreiben kann und auch so ein bisschen mich vielleicht hinter einer anderen Identität verstecken kann. Ja? Und dann kann ich irgendwelche Beleidigungen schreiben oder irgendwelche Dinge, die mir eben gerade nicht passen. Und der andere bekommt das dann ungefiltert ab.
Ja, also wir reden auch nachher nochmal explizit über Kinder und was das mit Kindern anrichtet, dass man also zu viel in dieser digitalen Welt unterwegs ist. Aber auch bei Erwachsenen ist es eben so, ne, dass man tatsächlich ja dazu geneigt ist, dass man das Leben der anderen lebt. Ne? Anstatt sich auf die eigene Realität zu konzentrieren, ist es so, dass man guckt, ah, was gibt's bei dem zum Frühstück, was postet der zum Mittagessen, was macht der für einen Urlaub, dass man tatsächlich so die eigene Welt so ein bisschen vernachlässigt, um dann ein anderes Leben mitzuerleben.
Genau, und das kann auf der einen Seite schön sein, weil es auch anregend sein kann und ich kann mir das dann anschauen und sagen, oh ja, das ist eine gute Idee, ne? Und dieses Essen zum Beispiel habe ich noch nie ausprobiert und das versuche ich jetzt einfach mal und habe so neue Ideen oder Reiseziele, die mir vielleicht angezeigt werden, wo ich von alleine nicht drauf gekommen wäre. Das ist natürlich auch sehr schön und gleichzeitig eben doch auch sehr verführerisch zu sehen, ich kann mir das vielleicht nicht leisten oder ich habe vielleicht gar nicht so viel Geld, dass ich mir all die Dinge so kaufen kann.
Wie viel ist denn zu viel? Wie viel ist zu oft? Du hast jetzt gerade schon so von 3 bis 5 Stunden gesprochen. Ist das eigentlich schon zu viel oder ist es noch der Rahmen, der okay ist?
Also es gibt keine festgelegten Grenzen, was jetzt zu viel oder was zu wenig ist. Es liegt natürlich auch viel am Alter, am Lebensstil. Und ja, auch wie ausgewogen wir natürlich damit umgehen und was wir auch konsumieren, das ist ganz entscheidend, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wichtig ist aber, dass unser Gehirn natürlich Zeit braucht, um sich zu regenerieren, um die ganzen Informationen zu verarbeiten und um neue Synapsen zu verknüpfen. Und das geht nur, wenn wir auch mal ein paar Ruhephasen haben, ja. Man sagt so, Kinder bis 18 Monate sollten keine Bildschirmzeiten haben, maximal Videochats mit Großeltern oder wenn Eltern jetzt mal unterwegs sind. So ab 2 Jahre bis 5 wird eine Bildschirmzeit von maximal 1 Stunde am Tag empfohlen. Und darüber hinaus sollte geschaut werden, dass es eine gute Balance zwischen Offline-Zeiten und Online-Zeiten gibt. Wir sollten immer schauen, dass wir achtsam einfach auch mit diesen Medien umgehen, dass wir gucken, wann nutzen wir die wirklich und brauchen wir das auch gerade. Wir sollten so ein bisschen versuchen, Multitasking zu vermeiden, ne? Also am Computer sitzen, daneben noch das Handy anhaben und vielleicht gleichzeitig auch noch Musik hören. Das überstrapaziert natürlich auch das Gehirn und führt dann einfach auch zu einer Überlastung. Wichtig ist natürlich auch, was konsumierst du? Also, ne, was schaust du? Schaust du wirklich Bildungsfernsehen? Arbeitest du an deinem Rechner und schreibst irgendwelche E-Mails, die wichtig sind? Oder ist es so, dass du die ganze Zeit bei Instagram scrollst und dir anschaust, was gerade in der Welt los ist, dich über Kriege informierst, die wir ja auch genügend im Moment haben, oder schaust, wie schlank wieder das nächste Model ist? Ne? Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, die wir auch konsumieren können und die natürlich dann auch zu unterschiedlichem Stress führen.
Das macht doch auch tatsächlich so ein bisschen süchtig, ne? Also wenn man da mal bei TikTok unterwegs ist, man kennt es ja auch an sich selbst. Ein Video, zack, swipest du weiter, kommt das nächste Video, ach, auch spannend, ach, jetzt geht's hier um das Thema, jetzt geht's um das Thema und schon ist eine Stunde um, ohne dass man das irgendwie bemerkt. Welche Anzeichen deuten denn darauf hin, dass man vielleicht möglicherweise wirklich mal eine digitale Entgiftung anstreben sollte?
Also es gibt mehrere Sachen. Das eine ist natürlich das, was wir vielleicht am Anfang am ehesten mitbekommen, ist so, wir sitzen ja relativ viel vor dem Computer oder das sind ja oft Tätigkeiten, in denen wir uns wenig bewegen. Also bekommt man schnell Rückenschmerzen und insgesamt ist vielleicht auch eher so, dass man schneller dazu neigt, auch eher was noch nebenbei zu naschen und wir stellen dann fest, oh, wir sind ein bisschen außer Form gekommen. Also ja, man bewegt sich natürlich etwas weniger und fühlt sich so ein bisschen schlapp und erschöpft. Das nächste ist, dass die, gerade wenn wir es vor dem Schlafen auch viele digitale Medien nochmal benutzen, beziehungsweise aber auch am Tag viel gesehen haben, dass wir schlechter schlafen. Das Blaulicht sorgt, also gerade bei einem Handy, man kann es mittlerweile ja auch ausstellen, aber sorgt dafür, dass die Produktion des Melatonins eingeschränkt ist und wir dadurch so einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus auch bekommen. Dazu kommt, dass diese Flut an Informationen auch verarbeitet werden muss. Und das passiert meistens ja sogar erst, wenn wir zur Ruhe kommen. Ja, also es ist ein bisschen wie so eine Ansammlung von Informationen, die so lange in unserem Kopf bleibt erstmal, bis wir zur Ruhe kommen und dann wird es verarbeitet. Und das führt natürlich dazu, dass wir nicht gut schlafen können. Und wenn man so diese Sachen bemerkt, ne, Schlafmangel, ich fühle mich erschöpft, ich habe irgendwie mir ganz viel vorgenommen und habe es wieder nicht geschafft, weil ich doch wieder so lange am Handy war oder irgendwas anderes noch gemacht habe, ich schaffe meine täglichen Verpflichtungen nicht mehr, ich komme nicht mehr zur Schule oder ich schaffe es noch nicht mal mehr zur Arbeit zu gehen, ich vernachlässige meine Freunde im realen Leben oder auch meine Familie im realen Leben, weil ich mich zu viel mit digitalen Medien beschäftige, dann sind das auf jeden Fall schon Sachen, die uns so ein Signal geben sollten.
Das ist aber schon mehr als ein Signal, das ist ja schon hardcore, denn, ne? Also wenn man da wirklich in die Vernachlässigung von anderen Menschen dann reinkommt.
Ja, wobei man sagen muss, das kommt ja immer schleichend, ne? Mhm. Also wir haben nicht so den Hammer von heute auf morgen, sondern das schleicht sich so ein und es ist schwierig, es mitzubekommen, wenn es noch gar nicht so ganz schlimm ist. Oft bekommen wir es eben erst mit, wenn es dann schon so ist, dass unsere Familie gar nicht mehr so richtig weiß, wer wir eigentlich sind und wir schon uns überlegen, wann haben wir denn das letzte Mal zusammen gegessen oder wann haben wir denn mal einen Ausflug gemacht oder wann haben wir miteinander gesprochen.
Ja. Also spätestens dann, wenn man nicht mehr weiß, was der Partner tagsüber gemacht hat, sondern man eher weiß, wo der Hans im Urlaub war und was er zum Frühstück gegessen hat, dann ist es ein eindeutiges Signal. Welche positiven Effekte kann denn die digitale Entgiftung auf das Leben haben? Also wenn man es wirklich jetzt mitbekommen hat, ja, ich will was machen, man ist auch positiv gestimmt, dass man diesen Weg jetzt geht, welchen Effekt kann das haben?
Es kann zu einer allgemeinen Verbesserung des Wohlbefindens führen, also dadurch, dass ich Bildschirmzeiten reduziere und ja auch erstmal insgesamt mehr Zeit habe, kann ich auch mal wieder mir ein Buch nehmen, kann lesen, kann entschleunigen, kann mal wieder zum Sport gehen, ich führe vielleicht auch wieder zwischenmenschlichere Beziehungen, die intensiver sind. Die Schlafqualität, das haben wir ja vorhin schon gesagt, kann sich deutlich verbessern. Mein Gehirn muss nicht mehr so viel verarbeiten von den Dingen, die ich mir am Tag angeschaut habe. Ich habe mehr Ruhe, es kann zur Entschleunigung auch kommen. Ich vergleiche vielleicht nicht mehr immer alle anderen mit meinem Leben, sondern versuche mich mehr auf mein Leben auch zu fokussieren. Zwischenmenschliche Beziehungen können wieder verstärkt werden. Es kann wieder mehr zur Nähe kommen, also zur wahrer Begegnung auch, zwischenmenschlicher Begegnung. Die Produktivität kann sich verbessern, dadurch, dass ich mich nicht immer ablenken lasse, nur nochmal schnell aufs Telefon schauen, nochmal schnell gucken, was ich da für eine E-Mail habe, sondern ich fokussiere mich wirklich wieder auf das, was ich eigentlich machen möchte. Und bin auch wieder achtsamer so im Umgang, ne, mit Menschen, aber auch eben vor allen Dingen mit mir.
Aber jetzt schwebt natürlich über all dem die große Frage, wie kommt man raus aus dieser Handysucht? Ne? Also was sind denn da vielleicht effektive Strategien, um die Zeit, die wir online verbringen, zu reduzieren und da eine gewisse Balance zu finden?
Naja, du sagst Handysucht, also es ist ja eine Sucht und so wie mit allen Süchten steht immer am Anfang, dass die Erkenntnis da sein muss, habe ich denn überhaupt ein Problem? Und das ist so der erste wichtige Schritt, zu gucken, stört mich das selbst oder stört es nur alle anderen? Denn wenn es nur die anderen stört und mich selbst natürlich nicht, dann wird es schwierig. Wenn ich irgendwann selber feststelle, okay, ich muss hier was machen, ob das Handy oder Computer oder auch Fernsehen ist, dann geht es darum, klare Ziele zu setzen und vor allen Dingen kleine Ziele zu setzen. Nicht gleich zu sagen, ich nehme gar nichts mehr, denn das ist immer ganz schwierig. Ne? Die Ziele, die man sich steckt, schafft man einfach nicht, sondern zu überlegen, wann kann ich das Handy denn wirklich mal beiseite lassen und mir spezielle Zeiten dann auch nehmen. Dann ist es immer ganz gut, wenn man sich Unterstützung holt, entweder von der Familie oder auch von Freunden, dass man denen auch sagt, ich möchte jetzt weniger am Handy sein, am Computer, und wundert euch nicht, wenn ich nicht immer gleich antworte. Wenn das nicht ausreichend ist, gibt es Selbsthilfegruppen. Und wenn das auch nicht ausreichend ist, gibt es natürlich auch noch andere professionelle Hilfe, an die man sich wenden kann. Psychologen, Psychotherapeuten eignen sich da gut oder Beratungsstellen, die es auch gibt im Bereich der verschiedensten digitalen Süchte auch.
Ich glaube, es gibt auch mittlerweile so Apps, wo man einrichten kann, dass man tatsächlich, also man muss es erstmal selber wollen, man muss es dann auch technisch einrichten, aber da kann man da einstellen, dass man eben, was weiß ich, von 8 bis 16 Uhr keinen Zugriff hat auf seine Social-Media-Kanäle. Sowas gibt es ja auch, ne?
Genau. Also ich glaube, es gibt die verschiedensten auch wieder digitalen Medien, die man dafür auch nutzen kann, um sich Hilfe zu suchen. Und auch Eltern sollten da an der Stelle, und da kommen wir später nochmal drauf, auch gut achtsam damit sein, wie viel sie zulassen und was sie da auch genau zulassen. Ein wesentlicher Punkt ist noch, dass wir unsere Gewohnheiten verändern sollten. Dass es wichtig ist, zu gucken, an welchen Stellen nutze ich immer mein Handy, mein Computer, und dann zu schauen, was kann ich denn stattdessen machen. Also wir sollten diese Tätigkeiten ersetzen durch alltagspraktische Dinge. Also auch mal spazieren gehen, lesen, Sport treiben, einen Kuchen backen oder irgendwas anderes kochen.
Ja, die Frage ist auch jetzt, was treten da für Herausforderungen auf, ne, bei der Umsetzung einer Digital Detox? Ich glaube, wie bei allen Süchtigen, du hast es ja auch schon als Sucht formuliert, wird sein, dass man rückfällig wird, dass man eben doch ganz aufgeregt ist und dann doch mal guckt zwischendurch, wie kann man das vermeiden, dass man zwischendurch dann doch wieder das Handy sich schnappt?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es Entzugserscheinungen geben kann, also so wie auch bei allen anderen Süchten, im Sinne von Unruhezustände, Reizbarkeit, Schlafstörungen oder auch das Gefühl von Ängsten, nicht mehr up-to-date zu sein, vielleicht die Angst, dass man Freunde verlieren könnte oder sogar seinen Arbeitsplatz. Denn es gibt einen hohen gesellschaftlichen Druck auch, der gerade, wenn man in verschiedenen Bereichen arbeitet, verlangt, dass man seine E-Mails immer schnell liest, dass man schnell antwortet, dass man immer erreichbar ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass es dann schwieriger wird, da zu sagen, ich nehme das eben jetzt mal nicht in die Hand und ich antworte jetzt nicht innerhalb von 2 Minuten. Dann geht es so darum, Gewohnheiten und Rituale, die wir ja so lieben, die sind natürlich auch nicht so einfach, dass man die von heute auf morgen verändert, sondern wir brauchen ein bisschen Geduld. Und du hast es vorhin schön gesagt, ein Rückfall nicht als etwas zu sehen, was bedeutet, ich muss es jetzt sofort sein lassen, weil es bringt sowieso nichts, sondern zu sagen, okay, es gehört dazu. Und ich fange jetzt einfach nochmal an. Und es ist auch nicht schlimm, weil das einfach nur ein Teil auf meinem Weg ist. Die Angst, etwas zu verpassen, ist ein ganz großer Faktor, sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern und Jugendlichen. Und etwas, was nicht zu unterschätzen ist, weil wir natürlich immer gucken, gibt es irgendetwas, was ich unbedingt wissen muss, oder bin ich dann nicht mehr up to date, wenn ich jetzt heute mal nicht geguckt habe bei Instagram, was es Neues gibt. Und auch bei uns Erwachsenen ist das so, wenn wir im Arbeitsbereich nicht immer alles lesen oder nicht immer sofort reagieren, ja, sind wir dann noch die Person, die sozusagen gefragt wird, wenn irgendwas gewusst werden sollte.
Da muss ich zugeben, das kenne ich von mir. Also ich bin Nachrichten-Junkie. Und wenn ich morgens aufwache, erstmal der Blick aufs Handy, was ist jetzt in der Weltgeschichte passiert. Ne? Wenn ich jetzt bei der Arbeit bin und da ist das Handy aus, muss ich in meinem Job öfters mal ausmachen, zum Glück auch. Ne? Dann mache ich es wieder an und erstmal Handy an und dann zack, plopp, 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 kommen zig Push-Nachrichten, dass ich erstmal gucken muss, was ist hier passiert. Vielleicht ist das auch ein Weg, dass man am Handy einfach ausschaltet, dass man Push-Nachrichten bekommt von den Kanälen, wo man am häufigsten unterwegs ist. damit man nicht diesen Zwang hat, mal gucken, was ist hier passiert, was ist da passiert, was ist da passiert. Würdest du das so empfehlen? Wäre das ein Schritt?
Das meinte ich vorhin, als ich sagte, so achtsam umgehen mit digitalen Medien, auch zu schauen, welche Nachrichten brauche ich. Man kann das ja gut einstellen am Handy, dass man nicht überall sofort die Push-Nachrichten vorne auf dem Handy hat und zu schauen auch, was nutze ich in welcher Form und wie lange. Ja, also es ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, auch einmal am Tag sich die Nachrichten anzuschauen. Die Frage ist, brauche ich es 5-mal am Tag?
Ja, richtig. Das ist dann deutlich zu viel. Ganz häufig sieht man auch Eltern, die permanent auf dem Smartphone herumdaddeln, obwohl die Kinder dabei sind. Was macht es denn eigentlich mit den Kindern, wenn die Aufmerksamkeit der Eltern zu oft auf dem Bildschirm liegt und nicht beim Nachwuchs? Sieht man auch häufig auf dem Spielplatz, dass da die Kinder im Buddelkasten sind und einen Sandkuchen bauen und Mama, guck mal, Papa, guck mal, und die sind aber nur damit beschäftigt, aufs Handy zu schauen.
Ja, tatsächlich habe ich das auch öfter, gerade bei mir in meinem Bereich, auf meiner Arbeit, dass es Eltern gibt, die zum Beispiel auch ganz oft sagen, mein Kind oder der Jugendliche ist zu viel am Handy und sich auch darüber beschweren und gleichzeitig aber selbst ganz viel das Handy benutzen oder auch Computerspiele spielen. Und das ist natürlich verführerisch, denn die Kinder und Jugendlichen schauen sich ja ab, was die Eltern machen.
Das färbt ab, ja.
Genau, die beobachten ihre Eltern, die sehen ihre Eltern als Modell, und wenn die natürlich ständig am Handy oder am Computer sind und irgendwelche Spiele spielen oder schreiben, dann wird das auch als etwas, was normal ist, angesehen. Dann kommt dazu, dass Kinder und Jugendliche sich auch oft vernachlässigt fühlen, dass sie vielleicht auch mit ihren Sorgen und Problemen gar nicht mehr so richtig an ihre Eltern rankommen, weil die ständig vorm Computer sitzen oder am Handy sind und sich gerade mit irgendetwas anderem beschäftigen. Und manchmal die Kinder so das Gefühl haben, sie müssen auffällig werden und besonders laut sein oder auch bockig sein, damit die Eltern überhaupt mal hinschauen.
Ja? Um gegen das Handy anzukommen, ja.
Genau, also ich muss schon ganz schön was bieten, ne, meinen Eltern, damit ich interessanter bin als das Handy. Und selbst das klappt manchmal eben nicht. Und das nächste ist, dass Eltern, die viel vorm Handy oder Fernsehen oder Computer sitzen, ja auch die Zeit nicht effektiv mit ihren Kindern und Jugendlichen verbringen und wichtige Entwicklungsschritte auch oft zu kurz kommen an den Stellen, ja, weil eben nicht gemeinsame Aktivitäten unternommen werden, weil die Kommunikation nicht stattfindet, weil man nicht gemeinsam am Tisch sitzt und isst, sondern jeder so an seinem Handy sitzt und im schlimmsten Fall auch noch in getrennten Räumen und das natürlich auch zu einer Isolation und Einsamkeit führen kann.
Ja, wenn die Eltern das einfach mal auch so vorleben, woher sollen die Kinder wissen, was ist das gesunde Maß an Handynutzung? Gerade wenn sie dann auch in dem Alter sind, wo sie selbst ein Smartphone haben, denn, was weiß ich, ab 11, 12, 13, 14. Was hat denn das für Auswirkungen auf die Kinder, wenn sie zu viel am Handy hängen? Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal ein ganz anderes Ausmaß hat als auf die Gehirne der Erwachsenen.
Also ich habe ja vorhin schon einiges gesagt zu den Stressfaktoren bei Erwachsenen. Das ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen auch so und einfach auch noch intensiver, weil Kinder und Jugendliche anfälliger sind für soziale Medien und anfälliger sind für Süchte. Die haben noch nicht so viel Lebenserfahrung, können sich noch nicht so gut auch gegen soziale Medien behaupten, sind noch viel schneller beeinflussbar.
Können das gar nicht richtig einordnen, was da passiert.
Genau, und halten natürlich viele Sachen, die dort auch gezeigt werden, für das reale Leben. Also junge Frauen, die dort gezeigt werden, besonders schlank oder in besonders schönen Outfits. Und das will man natürlich auch nachahmen und versucht dann so einem unrealen Idealbild hinterherzurennen, was einfach zu enormem Stress führen kann. Und tatsächlich auch zu massiven Essstörungen, zu Depressionen und zu Ängsten und auch ein falsches Bild von Beziehungen oder der Art der Beziehungen, wie man die führt, auch vorlebt. Und da haben einfach Kinder und Jugendliche natürlich noch nicht die Erfahrung, die Erwachsene haben.
Du bist ja auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, also du sitzt im Prinzip in der ersten Reihe, wenn es darum geht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wahrscheinlich die Entwicklung der Kinder so beeinflusst, negativ beeinflusst, dass die Entwicklung der Kreativität, die Entwicklung der Fantasie komplett auf der Strecke bleibt, da die ja immer nur das fertige Produkt präsentiert bekommen, aber selbst die Synapsen dann gar nicht mehr so gestrickt werden können.
Mhm. Genau, du sagst es. Also das ist schon wirklich ein großes Problem. Es kommt natürlich immer drauf an, und das ist ja bei allem, was wir machen, kommt es immer drauf an, auf das Maß der Dinge. Wenn ich gelegentlich auch mal mehr digitale Medien nutze und dafür an einem anderen Tag wieder weniger, oder wenn ich digitale Medien nutze und gleichzeitig aber noch im Realen auch echte Freundschaften habe oder noch zum Sport irgendwo gehe, ist das auch in Ordnung. Aber es gibt leider immer wieder viele Kinder und vermehrt Jugendliche, die nur noch in der digitalen Welt leben und sich einerseits sehr berieseln lassen von dem, was sie da vorgelebt bekommen, und andererseits wirklich auch keinerlei Face-to-Face-Beziehungen mehr führen, sondern sogar ihre Partnerschaften digital leben, wo ja dieses Gefühl von Nähe, von intensivem Erleben völlig verloren geht und eben auch von einer echten Beziehung, und es fühlt sich dann oft sehr leer an und ja auch so ein bisschen vereinsamt, isoliert, und dadurch entstehen tatsächlich viele psychische Probleme, und die Kinder und Jugendlichen sind dann eben auch bei mir. Genau.
Irgendwann ist auch das Alter erreicht, wo das Spielzeug nicht mehr so interessant ist. Wir reden wahrscheinlich dann so auch vom Eintritt in die Pubertät, 12, 13, 14, was ich auch schon gesagt habe. Und ich habe das auch schon beobachtet bei mir vor der Haustür. Wir haben da so einen Spielplatz mit einem großen Trampolin, und früher kenne ich die Kinder, die sind da drauf rumgehüpft und drauf rumgesprungen und hatten Spaß zusammen. Und jetzt sitzen die gleichen Kinder da auf dem Trampolin draußen in der Natur und glotzen da zur gleichen Zeit aufs Handy.
Ja, das ist leider etwas, was wir immer wieder häufiger sehen, aber es ist eben auch das, was Eltern vorleben. Ja, auch die Eltern sind nicht mehr die, die mit ihren Kindern um die Wette rennen und die vielleicht auch mit aufs Trampolin gehen, sondern die daneben stehen mit dem Smartphone und vielleicht noch maximal zugucken, wie die Kinder dort springen und laufen. Und aus den Kindern, bei denen die Eltern daneben stehen und auf ihr Handy gucken, werden eben dann irgendwann die Jugendlichen, die das genauso machen und die gar nicht mehr begeisterungsfähig sind. Und da sollten wir auf jeden Fall entgegenwirken und aktiver sein und wieder mehr auch Grenzen setzen. Ich denke, das ist ein großes Problem, dass auch Eltern oder auch also generell Erwachsene wenig Grenzen setzen und sagen, jetzt ist mal Stopp und jetzt wird es mal weggelegt, und man braucht auch nicht mit 8 oder 9 schon ein Handy. Ja, auch da so meine Empfehlung, wirklich so spät wie möglich damit zu beginnen. Auch wenn der Schuldruck, ne, so ein Handy zu haben oder einen Computer zu haben, immer größer wird, da auch nochmal zu gucken, wo ist es notwendig und wo nicht. Jede Zeit, die wir nicht vorm Handy sitzen, die nicht vom Computer verbracht wird, ist eine, die aktiv genutzt werden kann.
Du sagst es, es ist völlig schwierig, ne? Alle aus der Klasse haben ein Handy, nur ich nicht. Warum kriege ich auch ein Handy, ne? Das ist auch der Gruppendruck. Welche Tipps hast du denn für Eltern, um ihren Kindern einen gesunden Umgang mit digitalen Medien, mit Smartphones beizubringen und somit ja auch digitalem Stress vorzubeugen?
Also der erste Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann und auch immer wieder sage, ist, leben Sie es vor, weil wir sind die, die Modell sind für unsere Kinder, und wenn wir nicht ständig den Fernseher anhaben oder vorm Computer sitzen oder permanentes Handy anhaben, dann zeigen wir natürlich auch den Kindern und Jugendlichen, was kann ich denn alternativ tun. Das nächste ist unbedingt ganz klare Festlegung von Regeln und Grenzen, also wie lange darf ein Kind und Jugendliche auch die verschiedenen Medien benutzen. Es gibt da wirklich sehr gute Apps, von denen man, selbst wenn man gerade nicht zu Hause ist, das gut festlegen kann. Und vor allen Dingen die Kommunikation über diese Medien, also mit den Kindern und Jugendlichen auch sprechen darüber, was bewirken die auch? Ne? Also wenn ich natürlich nur als Elternteil sage, du sollst das nicht nehmen und ich will das nicht, dann ist es manchmal einfach für die Kinder und Jugendlichen schwer, das auch nachzuvollziehen, warum denn nicht. Ja? Aber wenn ich auch Aufklärung betreibe, was das vielleicht auch mit dem Gehirn macht, was es mit der Konzentration macht, und dass es eben oft dazu führt, dass reale Beziehungen nicht mehr so gelebt werden, hat auch so ein Kind oder Jugendlicher die Chance, das so mehr nachzuvollziehen. Ja? Dann geht es auch darum zu schauen, gemeinsame Interessen und Aktivitäten mit den Kindern sich zu überlegen, zu gucken, also was kann ich denn am Wochenende auch gemeinsam machen, damit eben auch diese Zeiten reduziert werden. Wenn ich mit meinen Kindern oder auch mit den Jugendlichen mir überlege, wir gehen mal schwimmen oder wir gehen auch mal in einem Freizeitpark oder wir gehen einfach mal in einen Park und spielen gemeinsam Ball, dann beuge ich dem natürlich auch vor, dass mein Kind auf dem Sofa liegt und die ganze Zeit am Handy sitzt zum Beispiel, ja. Und auch gemeinsame Bildschirmzeiten würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also auch, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, geht meistens nur noch im Bereich der Kinder, bei den Jugendlichen wird es schon schwieriger, aber auch zu schauen, was gucken die denn? Ja, und nicht den Kindern die Fernbedienung überlassen. Da kann man viel Schaden anrichten. Kinder können das oft noch nicht unterscheiden, was ist Realität, was ist nur Fiktion. Und da sollten wir gut schauen, was wir den Kindern dort auch anbieten, was sie gucken können oder welche Medien sie eben auch benutzen sollten. Dann auch so die regelmäßige Überprüfung. Ein Kind mit 6, 7 Jahren guckt natürlich was anderes und nutzt auch andere Medien als ein Jugendlicher mit 14, 15 Jahren. Und da kommt oft so die Frage von Eltern, na, darf ich denn dann überhaupt ins Handy schauen oder darf ich das denn überhaupt lesen? Gibt ja auch Privatsphäre und ja, das ist ein schwieriges Thema, muss ich sagen, weil wir natürlich auch wollen, dass die Kinder und Jugendlichen Privatsphäre haben und gleichzeitig sage ich immer, wenn sie merken, dass es ihrem Kind oder dem Jugendlichen nicht gut geht, ja, dass der irgendwie Ängste hat, Depressionen hat, sich immer mehr zurückzieht, dann empfehle ich schon, gemeinsam auch reinzugucken und zu gucken, was machen die da. Denn es ist eben nicht selten, dass Kinder und Jugendliche auch Hassnachrichten bekommen, dass sie gemobbt werden über diese Medien oder dass es sogar noch schlimmer ist, dass irgendwelche sexuell anzüglichen Nachrichten auch geschickt werden, mit denen die Kinder und Jugendlichen gar nicht umgehen können, wo sie vielleicht sogar erpresst werden. Also da gibt es viele Sachen, die auch passieren können, die dann an den Eltern vorbeigehen, wenn nicht doch ab und zu mal überprüft wird.
Und ganz wichtig finde ich persönlich auch noch, dass man als Eltern die Bildschirmzeit der Kinder begrenzt, da gibt es ja auch Apps für, wo man einfach einstellt, maximal 1,5 oder 2 oder 2,5 Stunden am Tag, vielleicht am Wochenende 3. Und das war's denn. Und dass man dann nicht geneigt ist, immer nochmal zu verlängern, auch wenn die Frage kommt, ne? Nur in großen Ausnahmefällen. Vielen Dank, Franziska Pollmecher.
Ja, bitteschön. Gerne.
Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören in den Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Alles Gute, tschüss und bleiben Sie schön gesund.